Ja, Floros hat vorher gefragt, wer weiss, was das Predigtthema ist. Und das ist in mir so ein Gefühl, so ein seltenes Gefühl über mich gekommen. Ich, frag mich. Die Predigt heute wird übersetzt auf Französisch. Das ist grossartig. Darum werde ich die Predigt heute auf Französisch machen und es wird auf Deutsch übersetzt werden. Nein, da hätte ich natürlich keine Chance, das zu machen. Aber ich finde es grossartig, dass wir eine Übersetzung haben auf Französisch. Danke vielmals, Astrid, machst du das? Ich gebe dir schnell eine Sekunde Zeit, dass sie das auch übersetzen kann. ist gut. Es ist Donnerstagabend und Jesus ist in Jerusalem. Er hat seine Jünger, seine 12, in ein Gasthaus genommen, so in einen Gastraum, hat sich zurückgezogen und hat mit ihnen dort das Passamal gefeiert. Das Erinnerungsfest aus der Sklaverei, dass sie befreit sind. Und Jesus nimmt das bekannte Passamal und interpretiert es neu. Er ist der, der die Leute in die Befreiung führt. Und dann hat er mit seinen Jüngern ganz ein ehrliches und ganz ein offenes Gespräch. Er sagt ihnen, wo sie dort in diesem Kreis sind, irgendwo hier in dieser Stadt, so stellt man sich die Stadt von der damaligen Zeit etwa vor, in einem von diesen Häusern, und sagt zu den Jüngern, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger diskutieren, wer könnte sein. Ich habe vor etwa 3 Wochen eine Predigt dazu gemacht. Und dann sagt er aber auch zum Petrus, ganz direkt und vor allem, Petrus, bevor der Hahn kräht, wirst du mich verleugnen. Und der Petrus, ganz vehement, sicher nicht, kommt nicht in Frage, bis in den Tod komme ich mit dir. Und dann, so gegen Mitternacht, nimmt Jesus seine 12 Jünger, oder 11 sind es dann noch, der Judas hat die Gruppe verlassen und geht in den Garten Gethsemane. Außerhalb der Stadt, so ein bisschen auf der rechten Seite, wenn man das anschaut. Und dort in dem Garten Gethsemane, kurz nach Mitternacht, betet Jesus und die Jünger, die schlafen ein. Und da kommt plötzlich so eine Truppe mit Soldaten, der Judas vorab, und verhaftet Jesus. Der Judas verratet Jesus mit einem Kuss. Und in dem Moment, alle Jünger verteilen sich, fliehen, gehen in alle verschiedenen Richtungen, außer einen, der Petrus, er bleibt dort. Und das ist so der Kontext, das ist so ein bisschen der Zusammenhalt von diesem Text, den ich heute lesen möchte. Und ich lese euch den Text aus der Luther-Übersetzung. Dort steht nachher, sie ergriffen ihn aber, also das ist Jesus, und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Petrus aber folgte von ferne. Da zündeten sie ein Feuer an, mitten im Hof, und setzten sich zusammen, und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd im Licht sitzen und sah ihn genau an und sprach, dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach, du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach, wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Die Männer aber, die Jesus gefangen hielten, verspotteten ihn und schlugen ihn, verdeckten sein Angesicht und fragten, Weissage, wer ist's, der dich schlug? Und viele andere Lästerungen sagten sie gegen ihn. Als ich ein kleiner Bub war, hatten unsere Nachbarn Hühner und einen Gückel. Und ich bin viel im Frühling oder im Sommer, über Nacht habe ich mein Fenster so ein Spalt offen gelassen. Und wenn es gegen Morgen wurde, wenn es noch feister war draussen, dann hat der Gückel gekreit. Er hat mich geweckt. Und das hat mich aber gar nicht so gestört, weil ich wusste, es ist morgen, es ist ein neuer Tag. Und ich darf aber noch einen Moment bleiben liegen. Also, der Gückel, der kreit, der einen neuen Tag ankündet. Der Sonnenaufgang, etwas Neues passiert. Und wenn man heute Kirchengebäude anschaut, vor allem Turmspitzen, dann sieht man oftmals, dass hier oben ein Gückel ist. Und dieser Gückel, der kündet einen neuen Morgen an. Der kündet an, Jesus ist auferstanden von den Toten, es ist ein neuer Tag, es ist ein neuer Morgen, es ist eine neue Schöpfung. Also ein Zeichen von Hoffnung, von Auferstehung. Der Gückel, wenn es noch dunkel ist, kreit die gute Botschaft ins Land. Wenn man heute auch wieder morgen aufgewacht ist, früh hat man die Vögel gehört pfeifen. Und sie künden einen neuen Tag an. Und der Gückel steht auch ein bisschen für das. Im Dezember ist bei der Notre Dame in Paris, kannst du uns das zeigen, genau, ist der Gückel installiert worden, nachdem dass er vor 4 Jahren in diesem Feuer zerstört wurde. Und was man bei diesem Gückel hier sieht, ist, er hat ein neue Flügel bekommen. Er hat nämlich Flügel bekommen, wo Feuerflammen drinnen sind. Und das ist ein Zeichen davon, vom Phönix, der aus der Asche zu neuem Leben aufersteht. Also Auferstehung, der Gückel steht für eine neue Schöpfung, ein neues Leben. Und wenn der Gückel am Morgen kreit, dann ist das eindeutig. Aber der Gückel auf den Kirchendächern, der steht auch noch für etwas anderes. Wir kennen es, wir haben es gehört. Der steht dafür, wie der Petrus Jesus verleugnet hat. 3 Mal. Und es ist so eine ganz offene und ehrliche Erinnerung, der Gückel auf den Kirchendächer. Wir Christen, wir als Kirche, wir tragen in uns ebenfalls das Potenzial, dass wir den Jesus gleich wieder neu verleugnen. Ein Zitat von Brennan Manning möchte ich euch vorlesen. Er sagt, die größte Ursache für Atheismus in der heutigen Welt sind Christen, die Jesus mit ihren Lippen bekennen, dann gehen sie aus der Tür und verleugnen ihn durch ihren Lebensstil. Das ist es, was eine ungläubige Welt einfach unfassbar findet. Wenn ich das so lese, das tut mir weh. Das ist ein Stich ins Herz. Und dann muss ich aber ehrlich sagen, es hat etwas. Es ist ja so. Der Gückel, der steht für unser Potenzial, dass auch wir gehen wieder den Jesus, vielleicht mit unseren Lippen, aber auch mit unseren Taten verleugnen. Und aber er steht auch dafür, dass der Jesus am Morgen auferstanden ist und neues Leben da ist. Hat verschiedene Bedeutungen. Der Petrus im Garten Gethsemane sieht, wie Jesus abgeführt wird. Und er ist der Einzige, der zurückbleibt. Alle anderen Jünger, und ich wahrscheinlich auch, haben sich zurückgezogen. Und der Petrus hat aber wollen, treu dem Jesus hinterher nachgehen. Er folgt dieser Truppe zurück in die Stadt hinein, so ein bisschen aus einer sicheren Distanz. Und das ist sein Dilemma. Einerseits treu Jesus nachgehen und gleich aber aus einer sicheren Distanz. Wie nah kann er gehen? Wie weit zurück kann er sich zurückfallen, dass er wie treu kann bleiben und gleich aus einer sicheren Distanz hinterher nachgehen? Und sie kommen zu dem Haus vom Hohenpriester. Ich weiß nicht genau, wo das Haus war, aber es hat vermutlich so eine Aula, so einen Vorhof gehabt, und die führen Jesus in diesen Vorhof hinein. Und dort hat ein Feuer, ein Kohlenfeuer, das brennt. Das war kalt zu dieser Jahreszeit. Und der Petrus, der Mut von diesem Mann, treu hinten nachgehen, geht sogar in den Vorhof hinein von diesem Hohepriesterhaus und sitzt dort um das Feuer um. Das war der Einzige. Er hat es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber er sitzt an das Feuer her und fährt mit diesen Leuten dort ein bisschen berichten. Und Jesus ist vermutlich auch in diesem Vorhof innen und wird zwischen Mitternacht und früh am Morgen von diesen Soldaten, die dort sind, ausgelacht, verspottet, geschlagen, verhöhnt. Und der Petrus ist wahrscheinlich dort und sieht das, beobachtet das. Was macht das mit dem Petrus? Wir wissen es nicht, aber da passiert doch etwas in dem Herz von diesem Menschen. Und da ist plötzlich eine Frau, eine Magd. Und im Licht von diesem Feuer sieht sie so das Gesicht von diesem Petrus. Und sie sagt zu ihm, kannst du uns das zeigen? Das Nächste. Frau, der war doch auch mit ihm gewesen. Der war doch auch der gewesen, der Petrus. Also, etwas erkennt sie von diesem Gesicht, hat sie schon mal gesehen. Und der Petrus hört das und sagt, ich kenne den nicht. Also, der gerade dort geschlagen und verspottet wird, den kenne ich nicht. Und dann geht es ein Zeitchen und dann kommt ein Mann und spricht der Petrus wieder an und sagt, du bist doch auch von denen gewesen. Ich habe doch dich auch gesehen, wie du mit dieser Gruppe bist unterwegs gewesen. Und der Petrus sagt, ich bin es nicht. Das Mal verleugnet er nicht Jesus, sondern er verleugnet sich selber. Ich gehöre nicht zu dieser Gruppe. Und dann geht es eine Stunde und auch wieder hier, der Petrus, also er hat die Nerven, wartet dort eine Stunde. Und dann kommt ein zweiter Mann, eine dritte Person und sagt, du bist ein Galiläer, die kenne ich. Du bist auch von denen. Und das Mal sagt der Petrus, ich weiss nicht, von was dass du redest. Also im ersten Mal hat er Jesus verleugnet. Er sagt, ich kenne diesen Mann nicht. Beim zweiten Mal hat er sich selber verleugnet. Ich weiss, ich bin nicht der, den du sagst. Und beim dritten Mal verleugnet er sein ganzes Umfeld. Ich gehöre nicht dazu, ich kenne dich nicht. Ich verstehe nicht einmal, was du sagst. Und das Tragische daran ist, er merkt nicht einmal, wie weit weg dass er sich entfremdet von Gott, von sich selber, von seinen Mitmenschen. Er wird sich selber fremden, er kennt sich nicht einmal mehr und merkt es nicht. Und dann wird es morgen und plötzlich schreit der Gückel. Und dann lesen wir im Text, wie irgendwie ein Blickkontakt mit Jesus zustande kommt. Jesus, der überall schaut. Man kann sich vorstellen, wie das im Leben von Petrus zusammenzuckt. Und durch den ganzen Körper durchgeht. Und er plötzlich sich erinnert, er hat es ja vorausgesagt. Er hat genau gesagt, das würde passieren. Und der Petrus, der sich so hat vorgenommen, dass das nicht wird passieren. Und jetzt verleugnet er, der Gückel kreit. Und der Petrus verlässt den Vorhof, die Aula, verlässt den Jesus und rennt. Voll Emotionen überkommen. Das, was am Petrus passiert ist, dort, würde man vielleicht heute vielleicht mit dem Wort Moral Injury oder eine moralische Verletzung von der Seele beschreiben. Eine moralische Verletzung von der Seele ist, wenn eine Person in eine Situation hineingerät, wo sie in ein Dilemma hineinkommt. Ein Dilemma von inneren Überzeugungen, inneren Konflikten und sich wie muss durchringen, was mache ich in dieser moralisch unmöglichen Situation innen. Eine Definition von moralischer Verletzung, kannst du uns das zeigen? Eine moralische Verletzung kann als Reaktion auf Handlungen oder Zeugen von Verhaltensweisen auftreten, die den Wert und moralischen Überzeugungen einer Person zuwiderlaufen. Also das heisst, wenn zum Beispiel die Institution, wo wir drin sind, oder die Organisation oder Firma, plötzlich Entscheidungen trifft, die unseren Grundüberzeugungen zutiefst zuwiderlaufen. Was macht man denn? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so die Berichte von den Übergriffen in der Kirche von den letzten Jahren, das ist so etwas, so ein Beispiel, wo moralische Verletzungen, Konflikte können an die Oberfläche bringen. Oder aber, wenn zum Beispiel eine Person zwei verschiedene schlechte Optionen hat und sich muss entscheiden. So ein Beispiel aus der Medizin ist, wenn Patienten da sind in einem Notfallumfeld und man plötzlich muss entscheiden, welchen Patient ich behandle und welchen muss ich lassen. Triage. Ein moralischer Konflikt. Was macht man in dieser Situation? Es gibt keine gute Lösung. Oder wenn eine Person gezwungen wird, Sachen zu machen, die zutiefst gegen die eigenen moralischen Überzeugungen gehen. Zum Beispiel im Militär gibt es manchmal so Situationen, darum auch moralische Konflikte und oftmals so Sprache vom Militär. Oder Firmen, Whistleblower, die Sachen beobachten, die einfach schief gehen. Was mache ich in dieser moralisch unmöglichen Situation? Moral Injury nennt man das. Und so eine moralische Verletzung ist ähnlich, das ist vielleicht ein plumpes Beispiel, aber wie bei einem Beinbruch. Es hinterlässt eine tiefe Wunde, es schränkt eine Person ein, normal im Leben weiterzugehen. Wenn ich auch hier ein Zitat vorlesen vom Bessel van der Kolk, er schreibt, wir haben gelernt, dass ein Trauma, und Moral Injury ist so etwas, nicht nur ein Ereignis ist, das irgendwann in der Vergangenheit stattgefunden hat, es ist auch der Abdruck, den diese Erfahrung auf Geist, Gehirn und Körper hinterlässt. Diese Prägung hat anhaltende Folgen für die Art und Weise, wie der menschliche Organismus in der Gegenwart überlebt. Also, ein moralischer Konflikt. Wir erleben in unserem Alltag immer wieder und in aller Regel können wir es gut navigieren, weil sie nicht so tiefgreifend sind. Aber es gibt manchmal Situationen, wo der moralische Konflikt so tief geht, dass er wie die Seele fast auseinanderreisst und eine tiefe Wunde hinterlässt. Und die Wunde ist im Körper innen gespeichert. Das heisst, wenn eine Person in eine andere, ähnliche Situation hineinkommt, es triggert wieder etwas. Wie der Gückel, der kreit. Es bringt einen Trigger für eine alte Erinnerung. Es ist im Körper innen gespeichert. Dass eine Person manchmal tiefe Scham empfindet oder Schuldgefühl. Oder dass eine Person sich Gefühl abtöten. Das sind so Mechanismen, wie man mit so moralischen Konflikten umgeht. Wie geht man um, wenn die Seele verletzt ist? Es gibt ganz verschiedene Ansätze. Drei denke ich besonders wichtig, und die möchte ich ein bisschen ausführen. Wenn unsere Seele moralisch verletzt ist, so einen Konflikt erlebt hat, nicht alleine bleiben. Das Gespräch suchen mit jemandem, dem man vertraut. Wir haben ein super Seelsorgeteam, die begleiten uns in diesem Sinne. Ein zweiter Punkt, nicht aus der Gemeinschaft rausgehen, sondern in der Gemeinschaft innen bleiben. Familie, Kleingruppen, vielleicht auch die grössere Gemeinde. Aber nicht an die Gemeinschaft den Rücken zudrehen, sondern in der Gemeinschaft innen bleiben. Und ein dritter Punkt, oftmals haben die moralischen Konflikte ja eine geistliche Dimension, eine spirituelle Dimension. Gott, warum hast du das zugelassen? Warum bin ich in diese Situation hineingekommen? Und da ist auch die Spiritualität eine Ressource, wo man darauf zurückgreifen kann. Das Gebet, das Bibellesen, vielleicht der Hauskreis, wo man Fragen diskutieren kann. Ganz offen, ehrlich, vielleicht manchmal schon ohne Lösungen. Und das ist genau das, was wir beim Petrus sehen. Der Petrus ist in dieser Aula inne und merkt, was passiert und geht aus dieser Aula raus und rennt. Er hat den Jesus verleugnet, er weiss es und in einem Moment kann er aber nichts mehr machen. Ein paar Stunden später wird der Jesus ans Kreuz geschlagen und stirbt. Ein paar Tage später steht der Jesus irgendwie, der Petrus gehört es, aber er hat es selber noch nicht recht gesehen, von den Toten auf. Und einmal begegnet sogar Jesus dem Petrus. Aber etwas lässt ihn gleich noch nicht los. Und so zieht sich der Petrus nach Galiläa zurück. Nachdem das alles passiert ist, geht der Petrus heim. Er geht heim zu seinem alten Umfeld, er geht heim zu seinem alten Job, er nimmt ein paar von den Jüngern mit und sagt, ich gehe fischen. Das tut uns doch manchmal gut, oder? Kann man sich zurückziehen. Und es ist genau dort, beim Fischen in der Nacht. Sie haben keine Erfolg, sie ziehen keine Fische aus dem Wasser. Und es wird morgen und vielleicht hört man sogar weit weg ein Gückelkreien. Und Petrus zuckt wieder alles zusammen, es kommt wieder alles an die Oberfläche. Und er ist plötzlich am Ufer, am Mann. Und er ruft zu ihm und sagt, habt ihr etwas gefangen? Eine blöde Frage. Nein, natürlich nicht. Ja, werfen das Netz auf der anderen Seite raus. Und sie machen das. Nützt nichts, so schatz nichts. Sie werfen das Netz raus. Und plötzlich ist das Netz voll. Und plötzlich kommt so ein Flashback, wo sie merken, du, das haben wir doch schon mal einmal erlebt. Genau hier, an diesem Ort, haben wir schon mal erlebt, dass wir ein Netz voll Fische rausgezogen haben. Und dann ist Jesus am Ufer gestanden. Und jetzt steht dort wieder ein Mann. Und der Johannes ist der Erste, der es plötzlich merkt und plötzlich sagt, das ist der Herr, der dort am Ufer steht. Und als der Petrus das hört, dann mag er nichts mehr haben. Der kumpelt ins Wasser und schwimmt an Land und kommt zu diesem Land und kannst uns das nächste Foto zeigen. Und dort wartet ein Kohlenfeuer. Das letzte Mal, wo der Petrus am Feuer gehockt ist, hat er ihn verleugnet. Und jetzt sitzt er wieder am Kohlenfeuer und Jesus steht ihm gegenüber. Es ist kein Vorwurf da. Kein Fingerzeig. Er darf einfach mal herhocken und essen. Und er führt Jesus ein Gespräch mit dem Petrus und fragt ihn, was würdest du für eine Frage stellen? Du denn, wo wir das letzte Mal am Feuer waren, was hast du denn gesagt? Nichts so. Kein Vorwurf, kein Fingerzeig. Petrus, liebst du mich? Die Frage tut so gut. Hast du mich gern? Um was geht es in deinem Leben? Hast du mich gern? Und der Petrus sagt, ja, du weißt, dass ich dich gern habe. Und ein zweites Mal, Petrus, hast du mich gern? Und der Petrus sagt wieder, ja, du weißt, dass ich dich gern habe. Und ein drittes Mal, dreimal hat er ihn verleugnet, dreimal fragt er ihn die Frage, hast du mich gern? Und in dem Moment überkommt der Petrus und sagt, du weisst alles, du weisst, dass ich dich gern habe. Um das geht es. Ich weiss nicht, was du jetzt vielleicht aus dieser Predigt mitnimmst, was dich anspricht. Oder vielleicht was für Trigger du in deinem eigenen Leben hast, welche Gückelkrei du, welche Emotionen dass das an die Oberfläche bringt. Aber die Frage von Jesus, hast du mich gern? Mit dieser Frage möchte ich die Predigt abschließen. Ich habe euch zwei Fragen und möchte dann eine Zeit der Stille und eine Zeit des Gebets machen. Einerseits die Frage, welche Entscheidungen, eigene oder fremde, haben dich verletzt? Oder haben dich in einen moralischen Konflikt hineingeführt, der dich tief getroffen und verwundet hat? Und wenn der Auferstandene Jesus dich fragt, liebst du mich? Wie reagierst du auf diese Frage? Wir nehmen uns einfach einen Moment von der Stille. Nehmt die Fragen, bringt sie von Gott und dann werde ich beten.